ARD.
SWR Kultur. Essay. Die Hecke. Essay von Barbara Kaufmann.
Folgendes ist vom Tathergang bekannt. Am 29.12.2019 gegen Mitternacht kam der 20-jährige Christian M. in Begleitung seiner Freunde am Grundstück von Herrn B. vorbei. Sie unterhielten sich, hörten Musik. Herr B. fühlte sich gestört. Es kam zu einem Wortwechsel an der Gartenmauer, in dessen Verlauf rassistische Beleidigungen gegen die jungen Männer fielen. Herr B. zog schließlich eine Waffe und schoss Christian M. aus nächster Nähe in die Schulter.
Der Polizist hat eine Bodycam am Körper, als er das Haus betritt. Er spricht mit ruhiger Stimme. Die Aufregung ist ihm nicht anzumerken. Er bittet Herrn B., aus dem Haus zu kommen, mit erhobenen Händen. Das Tor aufzumachen, sich an die Wand zu stellen. Er muss ihn wieder auffordern, die Hände oben zu lassen. Herr B. ist ein älterer Herr. Er hat weiße Haare. Er hat einen weißen Schnurrbart. Der Polizist wird später sagen, Herr B. sei nicht aufgeregt gewesen, sondern ruhig, sehr ruhig, gleichgültig. Als fände er den Aufruhr in seinem Garten übertrieben. Er habe wenig gesagt. Der Polizist hat einen Vermerk gemacht über das, was Herr B. von sich gegeben hat, dass er seine Probleme selbst regle, dass er keine Polizei brauche. Er habe diesen Rummel gar nicht verstanden.
Eine Siedlung in der Vorstadt. Ringsum noch Felder, ein Bach und etwas weiter ein See. Die Euphorie des Anfangs. Einfamilienhäuser, davor ein Stück Garten, gerade groß genug, um darin zu sitzen und Kaffee zu trinken, um Rosen zu pflanzen, Brombeersträucher und Kräuterbeete. Nur ein Stück Wiese, ein paar Blumentröge, eine Sitzecke. Mehr nicht. Gerade groß genug für Eigentum, viel zu klein für Freiheit. Ich bin selbst oft in so einem Garten gesessen, einem Stück Wiese, vor mir ein Glas Saft, später Kaffee. Neben mir links und rechts die Nachbarn, zu denen man früher Tante und Onkel gesagt hat, damals, kurz nach dem Einzug. Als der Zaun zwischen den Grundstücken nur ein Stück Metall war, kniehoch, eine Markierung, keine Barriere. Frisch lackiert stand er da zwischen den Vorgärten, bedeutungslos. Er sollte nichts trennen, nichts schützen, erst recht nichts absperren. Wir sprangen achtlos über ihn, alle Kinder in der Siedlung. Die kleinen Geschwister verfingen sich manchmal in ihm und fielen hin. Wir lachten, weil wir größer waren. Unsere Eltern mit den Kuchentabletts am Arm stießen sich das Schienbein an ihm und fluchten. Sie strauchelten, sie fielen fast. Der Kuchen rutschte gefährlich nach vorn. Wir lachten, weil wir geschickter waren. Manchmal, wenn wir ihn nicht hoch genug schossen, prallte der Ball am Zaun ab und flog über unsere Köpfe hinaus auf eines der Felder. Wir liefen ihm nach. Wir lachten, weil wir nicht allein waren. Der Zaun? Eine Markierung, keine Grenze. Die Türen auf den Terrassen standen immer offen. Die Vorgärten waren ein großer Spielplatz für uns alle. Die Eltern spielten Federball quer über die Gärten. Sie waren jung, sie duzten sich. Abends aß man gemeinsam auf der Terrasse oder auf der Hollywood-Schaukel. Es gab Käseigel mit grünen Trauben und Erdbeerbowle für die Erwachsenen. Ein Versprechen lag in der Luft, die nach frisch gebackenem und gegrilltem roch. Ein Gefühl der Gemeinschaft hier in der Vorstadt, wo weit und breit nur Felder waren, ein Bach und der See. Der Zaun? Eine Markierung, mehr nicht.
Das Aussehen und die Form von Zäunen sind gesetzlich nicht geregelt. Rollzäune, Metallzäune, Stabgitterzäune sind ebenso gestattet wie Maschendrahtzaun und blickdichte Zäune. Im Nachbarschaftsrecht wird zwischen lebenden und toten Einfriedungen unterschieden. Zäune sind tote Einfriedungen. Was die Höhe betrifft, so dürfen Zäune laut Baurecht zwischen 1,20 Meter und 1,50 Meter betragen. Ausnahmen müssen genehmigt werden. In manchen Bundesländern gibt es eine Einfriedungspflicht. Dann müssen die Kosten für die Zäune zu gleichen Teilen von beiden Nachbarn übernommen werden. Außerdem ist darauf zu achten, ob es lokale Regelungen gibt, was das Ortsbild betrifft. So kann es in manchen Städten verboten sein, blickdichte Zäune anzubringen, wenn das Grundstück an eine öffentliche Straße grenzt. So soll ein offenes Ortsbild gewährleistet werden.
Wir blieben unter uns, die Kinder nach Altersgruppen sortiert, wie die Buchrücken in den Regalen beim Professor im übernächsten Haus, der auch hierher gezogen war und mit dem Titel, nicht mit dem Namen, gerufen wurde. Wir hatten es geschafft, wie die anderen Familien auch. Aus der Mietwohnung im vierten Stock hinaus in die Vorstadt ins Eigentum. Das konnte uns niemand nehmen. Darauf konnte man sich verlassen. Es war eine gute Nachbarschaft mit Vollbeschäftigung. Sogar der Herr Professor wohnte bei uns. Nur siezten wir ihn weiterhin, aus Respekt. Nicht, weil er es verlangt hätte. Kartenpartien, Gartengesellschaften, Fahrgemeinschaften, Ballspiele im Hof, Federball im Garten, Fahrradfahren auf den schmalen asphaltierten Wegen rund um die Siedlung herum. Alles war Wiederholung. Und Wiederholungen betäuben. Sie schläfern ein. Sie haben die Trägheit eines Sommernachmittags, der niemals endet. Sie geben einen Rhythmus vor, der niemanden überfordert. Jeder konnte mit. Keiner blieb zurück. Beim Sommerfest, für das wir in den Gärten Lichterketten aufhingen, waren die Großeltern der anderen auch mit dabei. Und sie sangen alte Lieder, die falsch und seltsam klangen. Wir lachten, weil wir noch unsere Zähne hatten.
Eine Hecke ist eine dichte, in sich geschlossene, ineinander verwachsene und verzweigte Reihe von Büschen oder Sträuchern. Es müssen mindestens drei Gehölze sein, die zusammenhängend gepflanzt werden können. Dabei ist der linienförmige Wuchs essentiell, um die Bezeichnung Hecke verwenden zu können. Die Silbe Heck bedeutet behüten, beschützen. Im öffentlichen Raum ist die Heckenpflege gesetzlichen Vorgaben unterworfen. So ist der Radikalschnitt von Hecken zwischen 1. März und 30. September gesetzlich verboten.
Mein Vater war der Sohn einer Magd. Sie lebte noch immer dort, wo sie ihn geboren hatte, wo er aufgewachsen war, von wo er davongelaufen war, sobald seine Beine lang genug gewesen waren. In einem kleinen Haus auf einer Lichtung im Wald. Das Haus war umringt von einem morschen Holzzaun, über den längst die Bäume ringsum gewachsen waren. Und manchmal glaubte ich als Kind, sie würden ihre Arme nach den Bewohnern des Hauses ausstrecken und sie in der Dämmerung mit sich in den Wald ziehen. Es war das Haus einer mächtigen Hexe, dachte ich mir, und ich glaube bis heute, dass die Leute im Ort das auch dachten. Oben am Hügel stand der Hof des Bauern, für den sie ihr Leben lang gearbeitet hatte. Ziegen hüten, Kühe melken, Heu machen, Montag bis Sonntag, Jahr ein, Jahr aus. Der Bauer konnte von oben sehen, ob sie und ihre Schwestern zu Hause waren, ob Licht brannte in ihren Zimmern, was sie draußen vor dem Haus taten. Der Bauer hatte eine der Schwestern geschwängert und sie zur Abtreibung gezwungen, wie viele Mägde im Ort. Mein Vater konnte sich noch an die Engelmacherin erinnern und an den Schuppen, in den die jungen Frauen gingen. Eine von ihnen starb an den Folgen der Abtreibung. Er mochte sie gerne. Der Bauer hatte auch bestimmt, welche der Kinder seiner Mägde und Knechte etwas lernen durften und welche nicht. Es war so weit gegangen, dass er und nur er festlegte, wer den Ort verlassen und zur Schule gehen durfte und wer bleiben musste. Erst als die Familie, die Schwestern, die Mutter, der Vater, die alle beim Bauern arbeiteten, genügend Geld hatten, war das Grundstück, auf dem das Haus stand, das damals mehr eine Hütte gewesen war, ihres. Sie konnten einen Zaun bauen.
Ich glaube, es gibt da zunächst mal zwei Gründe, weshalb wir solche Zäune und Grenzen brauchen. Der erste Grund ist, wir sind ja physische, leibliche Wesen und unserem Körper sind einfach von Natur aus schon mal Grenzen gesetzt. Und diese Grenzen, die bestimmen unseren Wirkungsradius. Das gilt räumlich wie zeitlich. Also wir haben einfach Grenzen und die markieren dann die Wirksamkeit von unserem Lebensbereich. Der zweite Grund, ich glaube, wir brauchen Zäune und dergleichen, um überhaupt die Komplexität der Welt, in der wir leben, irgendwie in den Griff zu bekommen. Wir können mit dem Grenzenlosen schlecht umgehen. Ich meine, das sieht man daran, der Verstand scheitert schon, wenn er sich ein Universum ohne Anfang und ohne Ende vorstellen soll.
Die große Wiese vor dem Haus wurde zu einem Garten. Keine Idylle, sondern Wildwuchs. Keine Dekoration, sondern Selbstversorgung. Obstbäume, Kartoffeln, Zucchini-Sträucher. Am Zaun standen Fichten, Brombeerbüsche, Riebieselsträucher. Ich schnitt mich oft an ihnen. Die feinen, spitzen Äste stachen mir in die Augen. Ich stolperte über die dicken Wurzeln der Bäume. Im Garten meiner Großmutter gab es keinen Kaffee, keinen Saft, keinen Kuchen. Es gab Wasser mit einem Schuss Essig, weil das frisch hielt bei der Gartenarbeit, die harte Arbeit war. Entlang des Zauns war eine hohe, stachelige Hecke gewachsen. Dazwischen ragten die Apfelbäume in die Höhe und warfen die langen Schatten eines ungelebten Lebens in den Garten und auf das Haus. Man konnte von keiner Seite des Waldes zum Haus sehen, auch nicht mehr von oben, vom Hügel, auf dem der Hof des Bauern nach seinem Tod langsam verfiel. Ich hatte immer Angst, wenn es dunkel wurde, wenn wir bei ihr waren. Ich glaubte, verschluckt zu werden von den Hecken oder von den Ästen der Bäume ringsumher in den Wald gezogen zu werden. Und wenn der Wind durch die Sträucher blies und über die Baumkronen hinweg, meinte ich oft, das Lachen meiner Großmutter zu hören. Es war ein zufriedenes, ein höhnisches Lachen. Sie lachte, weil ich mich fürchtete. Sie lachte, weil sie sich sicher fühlte unter den Zweigen und den Dornen der Hecke. Sie lachte, weil mein Vater und ich meinten, draußen wäre die Freiheit. Und sie ihre dem Zaun verdankte.
Eine Dornröschenfrau gibt nichts preis. Und da stellt sich natürlich die Frage, etwa in der Partnerschaft, was ist mit dir los? Was ist die Entstehungsgeschichte deiner Dornröschenhecke, die du aufgerichtet hast? Warum brauchst du diese Stacheligkeit, dieses Einigeln? Wovor schützt du dich?
Wenn ich in unserem Garten saß, der nicht mehr als ein Flecken Wiese war und kein richtiger Garten, mit dem Blick über die Vorgärten der anderen, dann genoss ich die Aussicht, den Blick bis ans Ende der Siedlung, bis hin zu den Feldern und dem Weg zum Bach. Mit dem Besitz kam aber auch die Sorge, die Angst davor, etwas verlieren zu können, davor, dass einem das genommen wird, was einem rechtmäßig gehört. Davor, dass jemand über den Zaun kommen würde, der eigentlich nur als Markierung gedacht gewesen war. Und so wurden die Zäune höher. Zunächst nur einer. Damit die Rosen besser wachsen, sagte der Nachbar. Aber die Rosen wuchsen gar nicht, sondern nur der Zaun. Die Federbälle blieben in ihm hängen und flogen nicht mehr zwischen den Gärten hin und her. Mein Blick auf die Häuser dahinter veränderte sich. Ich konnte das Gitter nicht mehr ausblenden. Ich sah die Gesichter der Nachbarskinder in einem Metallrahmen, als hätte ich sie mir in meinem Zimmer über den Schreibtisch gehängt, neben die Toten, an die man sich erinnern musste, weil es sie nicht mehr gab. Ein weiterer Nachbar verstärkte den Zaun. »Weil es so viel praktischer war«, sagte er. Und wir wollten es glauben. Aber es war, als ob der große Garten sich nun endgültig in kleine Parzellen verwandelt hatte, in denen man sich nun, weil man nicht mehr jederzeit aus ihnen ausbrechen konnte, zum ersten Mal gefangen fühlte. Ein Misston schlich sich in die Harmonie der Vorgartenidylle. Das Versprechen war gebrochen.
Also ich glaube, menschheitsgeschichtlich ist der Pferch für Tiere so eine der Urerscheinungen des Zaunes. Und die andere, finde ich interessant, ist die Einfriedung des Gartens. Es spricht sogar vieles dafür, dass die Menschen irgendwann mal Zäune und auch Mauern erfunden haben, um ihre Gärten vor wilden Tieren zu schützen. Und daraus ergibt sich dann auch die Antwort auf Ihre Frage. Ich glaube, Zäune und Mauern werden in dem Augenblick sinnlos oder unsinnig, wo es überhaupt gar nichts Lebendiges zu hüten und auch nichts zu schützen gibt.
Die Eltern meines besten Freundes ließen sich scheiden. Das war in den 80er Jahren und da war es noch ein großes Thema. Niemand sonst in der Schule hatte geschiedene Eltern. »Das schöne Haus«, sagte meine Mutter eines Abends auf der Terrasse, »jetzt wird es durch zwei geteilt.« Und ich hatte an diesem Abend im Garten mit Blick auf die neuen Zäune Bilder im Kopf von einem durchgeschnittenen Haus mit in der Mitte durchgeschnittenen Tellern, auf jeder Hälfte lag etwas anderes zu essen. Ich träumte von einem durchgeschnittenen Kind, das längs geteilt wurde und nun mit halbem Kopf, nur einem Bein und einer Hand zur Schule kam. Mein bester Freund fuhr zu seinem Vater, der nun allein im Wochenendhaus auf dem Land lebte. Er nahm mich mit. Er wollte nicht allein mit ihm sein. Er wollte nicht mit ihm reden. Er wusste auch nicht, worüber. Es war ein kühler Herbsttag. Der Vater hatte beschlossen, den Zaun auszubessern, der rund um das Haus schief und krumm, mehr schlecht als recht, verlief. An vielen Stellen waren die Holzbalken zerbrochen oder fehlten ganz. Das Grundstück lag auf einem Hang in der Nähe des Bergbauernhofes, wo sein Vater aufgewachsen war. Sein Vater brachte neue Bretter, die gar nicht zu den alten passten, weil sie eckig statt rund waren. Er bohrte Löcher. Er hielt die Bretter, mein bester Freund und ich schraubten sie an. Wir sprachen nicht viel miteinander. Der Wind blies über die Wiese und wirbelte das Laub auf, das sich unter den Bäumen gesammelt hatte. Zur Jause gab es Käsebrote. Der Käse war hart und zu dick geschnitten. Als wir fuhren, blickte ich zurück auf das Wochenendhaus auf der Wiese und den seltsamen Zaun, aus dem die neuen Bretter hell herausleuchteten. Es war, als hätte das Haus seine Gemütlichkeit verloren. Es sah unglücklich aus mit dem Flickwerk vor seiner Tür.
Höhe und Abstand von Hecken sind in Deutschland nicht einheitlich festgelegt. Der Großteil der Vorschriften, was die Heckenhöhe belangt, ist in den Bundesländern bzw. den Kommunen gesetzlich geregelt. Grundsätzlich gilt, Hecken dürfen nicht direkt an der Grundstücksgrenze gepflanzt werden. Sie müssen mindestens 50 cm entfernt davon stehen, von der Mitte der Hecke gemessen. Allerdings nur, wenn die Hecke nicht höher als 2 Meter ist. Auch das ist von Bundesland zu Bundesland verschieden geregelt. In Bayern darf sie 2 Meter hoch sein, bei 50 cm Abstand zur Grundstücksgrenze, in Baden-Württemberg nur 1,80 Meter. Ab 1,80 Meter gelten die 50 cm plus die zusätzliche Höhe der Hecke. In Rheinland-Pfalz muss der Abstand zur Grundstücksgrenze 25 cm betragen, wenn die Hecke 1 Meter hoch ist. Bei einer Höhe von 1,50 Meter sind es 50 cm, bis 2 Meter Höhe sind es 75 cm. In Bremen, Hamburg und Mecklenburg-Vorpommern gibt es kein Nachbarrechtsgesetz, in dem die Höhe der Hecke und der Abstand zur Grundstücksgrenze geregelt sind.
Wir Kinder wuchsen heran und mit uns auch die Hecken. Ich konnte nicht mehr sicher sagen, wer von den Nachbarn damit begonnen hatte. Der am Ende der Siedlung? Der direkt neben uns? Irgendwann standen wir alle im Garten und pflanzten Liguster, Eiben, Weißdorn. Meine Mutter bestand auf Holunder. So hat man wenigstens was davon, dass man nicht mehr hinaussieht, sagte sie. Saft und Gelee für die Butterbrote. Und im Sommer die weißen Blüten. Blühende Grenzen, wenigstens keine Mauer. Auf den Fotos von ihrer Jugend trug meine Mutter weite Schlapphüte, Blumen in den Haaren. Sie war auf Demonstrationen. Auf einem Bild hielt sie ein Megafon. Sie wusste nicht mehr, was sie an diesem Tag hineingeschrien hatte. Sie hatte gegen den Vietnamkrieg demonstriert und für die freie Liebe. Sie hielt nicht viel von Regeln, Vorschriften und Grenzen. Sie sperrte unsere Tür nie ab. Sie wollte sich nicht eingeschlossen fühlen. Ein gut bürgerliches, aber strenges Elternhaus, in dem man die Kinder nicht selten einsperrte als Erziehungsmaßnahme, hatte ihren Widerwillen gegen verschlossene Räume geweckt. Sie ließ jeden zur Tür herein. Kinder, Hunde, Freundinnen, die Eltern der Freundinnen. Es ist leicht, viel zu geben, wenn man immer viel hatte, sagte mein Vater dann. Mit den neuen Hecken in allen Vorgärten, die nun noch kleiner und enger wirkten als zuvor, kamen auch die Gardinen. Helle, selbstgehäkelte wurden in die Fenster gehängt, die hinaus in den Garten zeigten. Nachts schien noch das Licht durch. Wenn ich mich auf die Zehenspitzen stellte, konnte ich noch quer über die neuen Hecken hinwegsehen, ob die Nachbarskinder beim Abendessen saßen, ob noch Licht brannte nebenan. Schließlich wurden die gehäkelten Gardinen entfernt und gegen blickdichte Vorhänge ausgetauscht. Die Nachbarin erklärte es etwas verlegen damit, dass sich der Schmutz im weißen Häkelgarn so leicht verfing und sich nicht auswaschen ließ. Sie fügte hinzu, dass außerdem die Dämpfe des schweren Sonntagsbratens das zarte Garn zerstörten. Es war eine sehr ausführliche Erklärung dafür, dass wir nicht gefragt hatten.
Sollen sie halt kontrollieren, wer weiß, vielleicht finden die ja was.
Bis jetzt habe ich überhaupt nichts von den Kontrollen mitgekriegt, außer gerade die Polizisten an der Straßenbahn. Ich dachte, wir sind eigentlich weg davon und hier deutsch-französische Freundschaft. Für mich ist das eigentlich was ganz Surreales.
Wenn es ginge, dann müssen sie als früher aufstehen.
Ich finde es, wenn es angemessen ist, richtig.
Bisschen schade, weil es normal war, dass wir halt Grenzgänger sind und es sind halt zwei Städte, die zusammenarbeiten. Kann sein, falls es dann richtige Kontrollen sind, dass es Leuten ankäst.
Auch Händler in der Kieler Innenstadt sehen Nachteile.
Im Prinzip ist die Situation die, dass für LKW-Kontrollen Fahrzeiten verlängert werden, die dann wieder abgewälzt werden müssen auf den Endkunden.
Bei so Laden wie Schuhgeschäfte, Kleidergeschäfte, ich denke, da merkt man halt schon was. Hört man halt schon, ah, komme ich nicht, wie lange stehe ich an der Grenze, höre ich öfters.
Also mir merke ich schon, dass weniger Franzosen kommen und das ist irgendwo geschäftsschädigend.
Ich habe das schon gehabt, dass weniger Franzosen hier den Markt besucht haben.
Die Kleinstadt, in deren Vorstadt ich aufwuchs, lag nicht weit von der Landesgrenze entfernt. Wir fuhren oft die 20 Minuten mit dem Auto hinauf auf den Pass. Zigaretten kaufen, günstig Mittagessen, nachmittags ein paar Schritte in einem anderen Land verbringen. Damals hieß dieses Land noch Jugoslawien. Die Großmutter meines Vaters war Slowenin gewesen. Er sprach Slowenisch fließend. Es war die Sprache, in der sie zu Hause in dem kleinen Haus auf der Lichtung, das der Bauer vom Hügel aus beobachten konnte, miteinander geredet hatten. Für meinen Vater war es ein Besuch bei Freunden. Er hatte einige hinter der Grenze. Er saß bei ihnen im Gasthof und redete schnell und laut in einer fremden Sprache und sah dabei auch aus wie ein Unbekannter. So fröhlich, so gelöst hatte ich ihn selten gesehen. Am Pass beobachteten wir die Grenzposten in ihren Uniformen. Die Schranken, wie sie nach oben gingen und hinter uns wieder nach unten. Es hatte etwas Feierliches, jedes Mal, wenn wir zurückkehrten. Hier oben am Pass hatten wir zum ersten Mal begriffen, dass es auch abseits unseres Gartens, der Hecken, des Baches und dem Ende der Vorstadt Grenzen gab, die sich nicht vor jedem öffneten und sich hinter vielen für immer schlossen. Als der Krieg ausbrach im ehemaligen Jugoslawien und Slowenien seine Unabhängigkeit erklärte, fuhren für ein paar Tage die Panzer der jugoslawischen Volksarmee an die Grenze, genau auf jenen Pass. Ich hatte meinen Vater niemals zuvor und niemals danach so besorgt gesehen, so beunruhigt, so traurig. Es war für ihn, als wären die Panzer in seine eigene Familie gerollt. Als würde das, was ihn ausmachte, das Überbrücken zweier Welten, zweier Sprachen, zweier Familien nun endgültig gescheitert sein. Erst viele Jahre später, als Slowenien der EU beitrat, fuhr er wieder über den Pass hinüber. Er fuhr allein. Er wollte allein sein. Nur um enttäuscht nach Hause zurückzukommen, weil er drüben über der einstigen Grenze nichts mehr wiedererkannt hatte. Jetzt, wo die Grenze offen war, hatte sie sich in seinem Kopf für immer geschlossen. Und diese Grenze war unüberwindbar.
Mindestens 80 oder 90 Personen waren zwar über den Zaun, aber nicht durch die Polizeiabsperrung gekommen. Die wurden dort auf dem Boden festgehalten, auf der spanischen Seite. Und dann haben spanische Sicherheitskräfte einen nach dem anderen an die Marokkaner übergeben und zurückgeschickt. In dieses Schlachthaus, als wären sie Tiere, die geschlachtet werden sollen. Und das habe ich nicht nur gesehen, sondern auch gefilmt. Daran besteht also kein Zweifel.
Melilla ist ein Stück Europa mitten in Marokko. Die spanische Enklave liegt an der Küste wie ein Postkartenmotiv. Aber niemand sieht mehr die Stadt, die Steilküste, die Bauwerke. Melilla, das ist ein Zaun. 10 Meter hoch umgibt er die gesamte Stadt entlang der Grenze. Er besteht aus mehreren Schichten. Der Hauptzaun wird von weiteren Zäunen flankiert. Er ist mit Stacheldraht, Sensoren, Überwachungskameras gesichert. Sie sollen sicherstellen, dass niemand ihn durchbrechen kann. Melilla, das ist auch ein Sehnsuchtsort, eine Endstation, ein Grab für viele.
Wir gingen nach Nador und sie haben uns brutal zusammengeschlagen. Sie töteten unsere Freunde und Familie. Die marokkanische Regierung sagte, es seien 23 Tote, aber wir wissen, dass es mehr als 70 sind.
Ich stelle mir vor, du hast eine lange Reise hinter dir. Eine sehr lange Reise. Eine gefährliche Reise. Sie hat dich alles gekostet. Dein Geld, dein Hab und Gut, dein Vertrauen in das, was du noch Leben nennst. Du hast Gewalt gesehen und du hast Gewalt erlebt. Du hast die Wüste durchquert und hast dabei andere passiert, die es nicht geschafft haben.
Ich kannte die Realität nicht. Ich wusste, ich will das Meer überqueren, wusste aber nicht, dass ich in Wäldern leben muss. Wusste nicht, dass ich früh morgens aufstehen muss, um nicht verhaftet zu werden. Wusste nicht, dass ich rennen muss, wenn ich einen Polizisten sehe, dass ich mich in Gebäuden und Toiletten verstecken muss. Ich wusste nicht, dass ich betteln gehen muss, um zu essen. Ich wusste nicht, dass ich an der Grenze zu Algerien ausgesetzt wurde und 10 Tage laufen muss. Ich wusste nicht, dass ich mit 50 Personen in einem kleinen Auto fahren muss, um über die Grenze nach Marokko zu kommen. Ich wusste nicht, dass ich mit Urin verunreinigtes Essen essen würde, nur weil ich so Hunger hatte. Und das erzählen wir den Jugendlichen.
Ich stelle mir vor, du trägst schwer an den Wünschen und Hoffnungen, die du für dich und deine Familie hattest. Du sitzt in den Wäldern, du musst dich verstecken. Vor dir das Meer, das offene, freie Meer und dann ein Zaun, der in den Himmel ragt. Das einzige Hindernis, das sich dir noch entgegenstellt. Wie muss es sich anfühlen, ihn da stehen zu sehen? Dieses Metallungetüm, diese letzte Bastion. Was hast du dir gedacht, als du losgerannt bist? Hast du gehofft, du wärst bei denen, die es schaffen könnten? Hast du daran gedacht, bei denen zu sein, die hier sterben würden? Was für einen Todesmut braucht es, um auf 10 Meter Stacheldraht zuzulaufen, ohne Schutz, mit deinem bloßen Körper? Wie viel Angst vor dem, was auf deiner Seite des Zaunes ist? Wie viel Verzweiflung bei dem Gedanken, wieder zurückzukehren an den Ort, von dem du losgegangen bist?
Comment surveiller des frontières?
Wie sollen Grenzen ohne Gewalt überwacht werden, gerade wenn die Menschen, die sie überqueren wollen, so verzweifelt sind? Wie soll Marokko Europa dabei helfen, diese Grenze zu verwalten, ohne Europas Wachhund zu werden? Viele denken, Marokko geht es gut, weil es wirtschaftlich von der Migration über Fördergelder profitiert. Aber tatsächlich bringt es das Land in eine Lage, die mittel- und langfristig so nicht aushaltbar ist. Solange Europa also nicht den Willen hat, legale Migrationswege zu öffnen, die Marokko dann kontrolliert, werden wir uns weiter in dieser Situation befinden. Die Zäune werden höher und höher, die Mauern immer dicker.
Les grillages seront de plus en plus hauts, les portiques et les murs de plus en plus durs.
Was ist der Zaun von Melilla? Ein Massengrab aus Metall. Immer wieder sterben Migrantinnen und Migranten, die ihn überwinden wollen. Sie verletzen sich tödlich oder werden von den Grenzposten verletzt. Der Zaun von Melilla ist ein Symbol dafür, wofür Zäune stehen. Für ein Innen und ein Außen. Eine Unterteilung, die zeigen soll, es gibt ein Wir und ein Die da draußen. Man kann durch Zäune durchsehen, durch die Löcher in den Gittern. Man kann erkennen, dass da jemand auf der anderen Seite ist, wenn man gut genug hinsieht. Wenn man sich die Zeit nimmt, durch den Zaun hindurchzublicken.
Ein sicheres Berlin ist möglich. Und das ist nicht nur möglich, sondern es ist auch machbar. Und dieser Senat macht, liebe Kolleginnen und Kollegen.
Kai Wegner, CDU, regierender Bürgermeister, bei seiner Rede im Berliner Senat Anfang Februar.
Und ja, selbstverständlich sprechen wir auch über den Einsatz von Videotechnik, über Brennpunkteinsätze der Polizei, zusätzliche Staatsanwälte und wir sprechen auch über den Zaun um den Görlitzer Park.
Das Einzäunen von Parks, Plätzen und Städten im Namen von Schutz und Sicherheit ist das freiwillige Einsperren, nur um andere aussperren zu können. Nichts ist gelöst, nichts wird besser. Es ist das Einzementieren der Gegenwart, weil man sich keine Zukunft vorstellen kann oder möchte. Die Aufrechterhaltung des Problems in einem Freiluftgehege. Man kann es von allen Seiten bestaunen, aber man muss nicht damit in Berührung kommen. Das Elend, die Angst, die Not der anderen, Sie bleiben hinter dem Maschendraht.
Unsere Familien, die zu uns zu Besuch kommen, die haben Angst vor dem Zaun. Die Familien haben die wirkliche Angst davor, dass das, was jetzt schon in den Hauseingängen passiert, eben die Verelendung von Menschen, der wir hier zuschauen müssen, dass das eben weiter sich zuspitzt.
Wann und wo auch immer Stacheldraht entrollt wird, ist es die Kapitulation des Wunsches nach Freiheit vor der Angst.
Mit der Geschichte des Stacheldrahts lässt sich ein wesentlicher Teil unserer jüngeren Geschichte veranschaulichen.
Die belgische Dokumentarfilmerin Sophie Bruno. Teufelsschnur heißt ihr Film von 2014. Devil's Rope, so hatten die amerikanischen Ureinwohner die Drahtzäune genannt, die ihr weites Land durchschnitten.
Stacheldraht ist ein Symbol des Übergangs in die moderne Welt. Vom einfachen Weidezaun zu geschlossenen Haftanstalten, Checkpoints und Infrarotkameras. Er gehört zu den ersten modernen Techniken, mit denen man den Raum in politische Einheiten unterteilte und bahnte vielen anderen den Weg. Die Welt ist ein großer Zaun geworden.
Eines Morgens standen die Bagger auf den Feldern vor den Gärten der Siedlung, in der ich aufgewachsen war. Sie hatten uns eingekreist. Von allen Seiten gingen die Bauarbeiten los. Wir saßen jetzt alle wieder öfter im Garten, vor allem um uns darüber zu beschweren, dass man nicht mehr in Ruhe dort sitzen konnte. Nachdem sich in den Monaten zuvor viele Nachbarn in ihre Häuser zurückgezogen hatten und die Vorgärten beinahe ausgestorben waren, herrschte nun wieder geschäftige Betriebsamkeit. Auch Kuchen wurde wieder gereicht, wenn auch nun unter schwierigeren Voraussetzungen, weil die Hecken zwischen den Gärten meist zu hoch waren, um das Tablett einfach so an den Nachbarn weiterzugeben. Man hatte sich aneinander schon längst satt gesehen. Aber nun gab es etwas Neues zu entdecken, wenn man auf der Veranda saß. Die Väter fachsimpelten über die Baggerfahrer und die Montage der Bauteile. Die Mütter tranken wieder gemeinsam Kaffee und sprachen über den Staub. Und selbst wir Kinder, die keine Kinder mehr waren im engeren Sinn, kreisten mit den Fahrrädern um die Baustelle und kletterten an den Wochenenden verbotenerweise in die halbfertigen Rohbauten. Wohnhäuser sollten hier entstehen. Und wir wussten nicht, wer da kommen würde, aber wir beobachteten es neugierig aus der sicheren Entfernung unserer Gartenlauben. Nun, da es tatsächlich die Möglichkeit gab, dass jemand über die Hecken in die Häuser lugen wollte, schienen Vorhänge nicht mehr auszureichen. Jalousien wurden heftig diskutiert. Am besten Außenjalousien. Einbruchssicher mit verstärkten Führungsschienen, Hochschiebesicherung, stabilen Rollladenpanzern. Die Sicherheit der Fenster oder Rollladen wurde in Widerstandsklassen angegeben. RC, Resistance Class. Je höher die RC, umso sicherer, umso eher würden sich die Einbrecher die Zähne daran ausbeißen. Wir Kinder, die längst keine Kinder mehr waren, wurden in Baumärkte mitgeschleppt. Ständig wurde etwas Neues montiert und verglichen, wer sich am klügsten und besten geschützt hatte. Resistance Class 6, die höchste am Markt. Nur der Garten des Professors blieb von Weitem einsichtbar. Er hielt nichts von Hecken, Vorhängen, Jalousien. Er saß auf seinem Gartensessel und versteckte sich hinter seinen Büchern. Das schien ihm zu genügen. Es beeindruckte mich. Ich beobachtete ihn oft, wie er da saß und in seinen Büchern verschwand, Zeit und Raum vergaß und auch den Baulärm nicht zu hören schien. Während die anderen Familien ihre Jalousien herabließen, baute er sich eine Barrikade aus Büchern, hinter denen er verschwand. Nichts mehr sah, nichts mehr hörte. Und plötzlich wurde mir klar, als ich ihm dabei zusah, wie er da so saß, niemanden grüßte, sich nicht unterhielt, dass er gar keinen Kontakt zu uns anderen wollte, dass er sich selbst genügte, dass all die Überlegungen der Nachbarn und auch die meiner Mutter, wie man ihn mehr integrieren könnte, was man denn tun sollte, um ihn einzubinden, unnötig gewesen waren. Er war nicht einsam, er war allein und er war es gerne. Aber warum wurde das von anderen als Makel empfunden? Als etwas, das niemals selbst gewählt sein konnte, das ihm passiert sein musste. Wie ein Unfall, bei dem man sich beeilen musste, um erste Hilfe zu leisten.
Ich bin hier gelandet, einfach weil ich allein sein will. So richtig. Ohne Gespräche und ohne Smartphone, ohne Verabredungen. Will alles und jeden aussperren und beobachten, was übrig bleibt. Es ist ein Experiment, das ich schon lange machen will, weil ich gerne allein bin. Ich würde sogar sagen, ich muss alleine sein, regelmäßig. Das hält mich bei Laune und auch bei Verstand. Aber es ist nicht immer so leicht. Wenn andere ihre Wochenenden planen, dann lüge ich manchmal. Ich bin nicht da oder habe zu tun. Eigentlich aber will ich nur meine Ruhe. Könnte das aber nie so sagen. Weil es abweisend klingt und langweilig. Vielleicht auch ein bisschen seltsam. Weil ich mich selbst dann so fühle. Und ich habe mich gefragt, muss das sein? Was ist eigentlich so schlimm am Alleinsein? Was suche ich da? Und warum habe ich das Gefühl, es fällt mir immer schwerer?
Sein Schutzwall war seine Höflichkeit. Unverbindlich, aber immer korrekt. Niemals unaufmerksam, aber doch erleichtert, wenn er die Tür hinter sich schließen konnte. Er hatte den einzigen Garten, in dem kein Zaun, keine Hecke, nicht einmal ein Rosenstrauch stand. Seine Wiese war grün, kurz geschnitten, um ihn herum standen ein paar Gartenmöbel, die schon die Patina des Unbenutzten zierte. Ein Schmutzfilm aus Staub, Pollen und Regenflecken. Es schien ihn nicht zu stören. All die Jahre, die ich ihn als Nachbar kannte, hatte er sich zwischen uns anderen bewegt, als wäre eine dünne Glaswand rund um ihn herum aufgezogen worden. Wir konnten ihn sehen, aber nicht zu ihm durchdringen. Er hatte keine Jalousien, keine Vorhänge, keine Büsche, hinter denen er sich verbarg. Er war der Einzige in der gesamten Siedlung, der seit dem Einzug nichts an seinem Garten verändert hatte. Und trotzdem war der Zugang zu ihm versperrt, war sein Äußeres undurchdringlich. In all den Jahren hatten wir ihn nie in Begleitung gesehen. Allein das genügte schon, um sich über ihn zu wundern. Er hatte uns Kindern ein paar Mal mit den Schulaufgaben geholfen, bereitwillig und ohne zu zögern. Er hatte nie jemanden zu sich eingeladen, war auch zu keiner Gartengesellschaft der anderen je gekommen, öffnete jedoch stets die Tür, wenn man anläutete. Wir hatten uns zuvor ausgemalt, wie es im Inneren aussehen würde. In unserer Vorstellung war sein Haus nur die harmlose Fassade eines schaurigen Ortes. Denn obwohl er sich nicht versteckte, obwohl man ihn immer sah beim Müll rausbringen und wenn er mit Einkäufen zurückkam, obwohl er auf jeden Gruß freundlich reagierte, war es doch für uns, als würde er in einer anderen Wirklichkeit leben. Ein Fabelland, zu dem uns der Zugang verwehrt war. Als wir zum ersten Mal über seine Türschwelle traten, waren wir mehr als enttäuscht. Alle Räume schienen nur aus Büchern zu bestehen. Sie standen auf Regalen, sie lagen auf den Tischen, neben dem Sofa, selbst in der Küche stapelten sie sich. Es gab Bücher auf der Toilette, in einer Kiste auf der Veranda, sogar in den Küchenschränken hatten wir welche entdeckt.
Oder wie oft habe ich mit unserem Hund im Wald, habe den unten angebunden, bin auf den Baum geklettert und habe erstmal gelesen 2 Stunden. Bis dann ein Nachbar zufällig vorbeikam, weil unser Hund am Durchdrehen war da unten. Und sagte, kannst du mal bitte dich um deinen Hund kümmern und runterkommen? Und ich war so vertieft, dass ich das eigentlich gar nicht gemerkt habe.
Ich hatte 2 Geschwister. Ich wohnte mit meiner Schwester in einem Zimmer. Die ersten Jahre schliefen wir in Stockbetten, sie oben, ich unten. Danach waren es Einzelbetten, die sich gegenüberstanden, eines an jeder Wand. Wir spannten eine Wäscheleine quer durchs Zimmer. Darauf hing alles, was uns vor den neugierigen Blicken der anderen Schutz bot. Schals, Handtücher, eine alte Steppdecke, aus der sich die gelben Flecken nicht mehr auswaschen ließen, Bettlaken, Leintücher. Die erste Leine genügte uns nicht mehr. Es kam eine 2. hinzu, quer durchs Zimmer. Darüber lagen alte Felle aus der Garage, die seltsam rochen. Aber je dicker der Stoff, umso weniger hörte man voneinander. Vor den Betten stapelten sich Polster, Stühle, die Nachttische. Wir mussten ein Labyrinth durchqueren, um in unsere Betten zu gelangen. Eines, zu dem niemand eine Karte erhielt, nicht einmal unsere Eltern. Es war staubig, es war chaotisch. Es war Anarchie im Kinderzimmer. 2 Höhlen, in denen wir lebten. Vollgestopft mit Schokoriegeln, Büchern, Taschenlampen. Bis unsere Eltern kapitulierten und ich mein eigenes Zimmer bekam.
Also ich glaube, Grenzen schaden uns immer da, wenn die Bereiche, die von ihnen abgegrenzt werden, einfach zu eng sind. Wissen wir ja, Grenzen, die unsere physische Reichweite einschränken, die kommen uns irgendwann vor wie Gefängnismauern. Ja, da will man einfach drüber, weil halt unser physischer Lebensbereich viel zu eng gefasst ist. Und ähnlich ist es mit Grenzen, die unsere mentale Reichweite einschränken. Ja, die verursachen schlicht und ergreifend Dummheit. Und deswegen haben wir Philosophen eigentlich von alters her, ist als unsere Kernaufgabe gedeutet, eben Menschen aus diesem Gefängnis zu enger Denkgewohnheiten, zu enger Ideologien zu befreien. Platon zum Beispiel hat mal dafür dieses schöne Bild gefunden, dass die Philosophie eigentlich wie der Ausgang aus der Höhle ins Freie ist, also wieder in die Freiheit.
Meine Großmutter starb. Sie hatte kein Telefon. Sie hatte schon lange niemandem mehr die Tür geöffnet. Einmal in der Woche hatte sie ihre Schwester angerufen, von einer Telefonzelle im Dorf. 20 Minuten Gehzeit in eine Richtung. Als der Anruf ausgeblieben war, wusste sie, es musste etwas passiert sein. Das Gartentor, an dessen Eingang sie uns immer erwartet hatte, die Hände in der Schürze, die Haare unter einem streng gebundenen Kopftuch, die Füße in groben, festen Schuhen, es ließ sich nicht mehr öffnen. Letztendlich hatten die Bäume wirklich ihre Äste nach dem Haus ausgestreckt, wie ich es immer befürchtet hatte als Kind. Der Weg zum Haustor war kaum mehr begehbar. Büsche und Sträucher schlugen uns ins Gesicht. Der Schnee verbarg geschickt die dornigen Zweige und wir schnitten uns nicht nur einmal bei dem Versuch, sie zur Seite zu biegen, um durchzukommen. Alles war zugewachsen. Im Haus war es eiskalt. Es war Februar. Der Holzofen brannte nicht. Wir fanden sie in ihrem Schlafzimmer. Sie lag am Bett. Sie sah friedlich aus. Und Eisblumen wuchsen an den Fenstern. In der Küche stand ein Topf mit gefrorener Suppe am Herd. Ein Teller war noch in der Spüle, ein Suppenlöffel darauf. Eine Tasse mit Kaffeeflecken am Boden. Alles für eine Person. Sie hatte hier schon sehr lange allein gelebt. Im Schatten der Hecken, im Schutz der Zweige. Und ich fragte mich, wer war es gewesen, der sie hier hereingetrieben hatte? Hatten wir sie im Stich gelassen? Wir alle? Sodass sie keine andere Wahl gehabt hatte, als hier im Bunker zu leben? Ohne viel Tageslicht, ganz allein? Oder hatte sie dieses Versteck freiwillig gewählt? War es ein Gefängnis für sie gewesen oder ein Heim? Ich dachte daran, wie gern ich allein war. Wie oft ich mich auf dem Dachboden verkrochen hatte, wo es zugig war und kalt, wo man kaum aufrecht stehen konnte, wie ich dort oben unter dem Dach gesessen war in unserem Haus, Musik gehört hatte, heimlich geraucht, die Spinnen aushielt und die Käfer, die sich dort im Dunkeln ebenfalls zurückgezogen hatten, nur um allein sein zu können. Vielleicht hatte ich mehr von ihr, als mir lieb war in diesem Moment. Als der Totenschein geschrieben war und man sie hinaustrug, da fragte ich mich unwillkürlich, wo man mich einst hinaustragen würde. Und ob sie gewusst hatte, dass die Sargträger fluchen würden, weil sie sich durch die Hecken durchschlagen mussten mit ihr im Sarg. Und ob ihr der Gedanke gefallen hätte.
Freiheit. Von einem Rhythmus, den man nicht selbst bestimmt hat. Alleinsein als Autonomie. Ich finde, das lässt sich auch auf den Alltag übertragen, weil der häufig gesteuert wird von Bedürfnissen anderer, von E-Mails, Terminen und Pflichten. Wie autonom bin ich, wenn ich immer nur reagiere?
Die Wohnhäuser rund um die Siedlung waren fertig gebaut. Plötzlich waren wir nicht mehr die einzigen weit und breit, die Insel in der Vorstadt. Wir versanken inmitten der vierstöckigen Neubauten mit lauter Wohnungen darin. Die Felder waren verschwunden. Der Bach wurde nachts übertönt vom Brummen der Klimaanlagen, Autos auf Parkplatzsuche und den Mopeds der Jugendlichen. Die Wohnhäuser hatten Balkone, auf denen die Neuen saßen, wie wir früher in der Siedlung in unseren Gärten gesessen waren. Die Hecken waren noch höher geworden, die Zäune zu den Wohnhäusern hin verstärkt. Die Jalousien abends runtergezogen. Es gab keinen Kontakt mit den Neuen. Man beobachtete sie kritisch. Man lugte hier und da durch die Büsche oder über die Zäune, um die Nase zu rümpfen. Man wohnte immerhin im Haus und im Eigentum. Man hielt sich für etwas Besseres und die Neuen für Eindringlinge, die einfach über Nacht gekommen waren, ohne zu fragen. Man hatte das Gefühl, mit seinen Ängsten und Sorgen allein gelassen zu werden. Die Mülltonnen gingen über. Man verdächtigte die Neuen. Fahrräder verschwanden. Der Verdacht wurde für viele zur Gewissheit, auch als die Räder wieder auftauchten. Eine Katze lief weg und kam nicht wieder. Eine diffuse Angst machte sich breit in der Siedlung. Man lag auf der Lauer, ohne zu wissen, worauf man wartete. Alle waren verdächtig. Dann geschah etwas, das alles veränderte. Etwas, womit niemand gerechnet hatte, obwohl man den Neuen alles zugetraut hatte, aber so etwas nicht. Der Zaun eines Nachbars in der Siedlung wurde durchgeschnitten. Mitten im dunkelgrünen Maschendraht klaffte am Morgen ein kleines Loch. Panik brach aus.
Am Donnerstag war die Verunsicherung in der Eifel-Kommune groß. Auf dem Gelände des Trinkwasserhochbehälters der Stadt war ein durchschnittener Zaun entdeckt worden. In direkter Nähe ein Bundeswehrstandort. Das Gesundheitsamt sprach sofort eine Warnung aus, das Wasser nicht mehr zum Trinken oder Duschen zu nutzen. Davon betroffen 10.000 Menschen. Es kam zu ersten Panikkäufen. Menschen stürmten die Supermärkte. Am Tatort selbst konnte die Polizei laut dem Bürgermeister erste Spuren sichern.
Gestern Mittag war der Zaun an einer Stelle stark hochgehoben. Man hat auch gesehen, dass im Gras Spuren waren, frische Spuren. Das ist ja auch bestätigt worden, die Kripo war da und vieles andere mehr. Das war natürlich der Anlass, gerade natürlich auch vor dem Hintergrund der hohen Sensibilität, die man heute hier haben muss, vor dem Hintergrund der Geschichten in Köln waren, der Anlass, wir das Ganze nicht auf die leichte Schulter genommen haben, sondern dass wir hier schon sehr wohl überlegt, so finde ich, vorgegangen sind.
Ein Eigentümertreffen wurde hektisch einberufen. Sogar der Professor erschien, wenn auch mit einem Buch unterm Arm. Hitzig wurde über Sicherheitsfragen debattiert. Zu den üblichen Verdächtigungen gesellten sich düstere Prophezeiungen. Das wäre erst der Anfang. Alarmanlagen wurden besprochen. Vielleicht würde es Mengenrabatt geben, wenn sich genügend für eine Montage entschieden. Bewegungsmelder, Sicherheitsschlösser, Waffen. Am Ende konnte man sich auf eine Maßnahme einigen. 10 Jahre nach dem Fall der Berliner Mauer würde man bei uns um die Siedlung eine Gartenmauer bauen.
In der Nacht des Schusses sichert die Polizei bei Herrn B., dem Schützen, 80 Kilogramm Munition. Davon 4 Kilogramm Schwarzpulver, 3 Schreckschusspistolen, 2 Langwaffen, 8 Kurzwaffen, 2 Waffen, die er illegal besitzt. Eine davon liegt im Nachtschrank. Mit der anderen hat er auf Christian M. geschossen. Keine der Waffen ist ordnungsgemäß gesichert. Sie sind verteilt in Kellerräumen und im Haus.
Der Schütze von Porz wurde festgenommen und zu 3,5 Jahren Haft verurteilt. Er sitzt sie noch ab. Er hatte mit einer nicht registrierten Waffe auf einen jungen Mann aus nächster Nähe geschossen. Weil dieser nicht auf seinem Grundstück, aber an seiner Gartenmauer gestanden war und er sich von ihm gestört gefühlt hatte. Der junge Mann hatte Glück. Der Schuss war potenziell lebensgefährlich. Es hätte nur wenige Zentimeter gebraucht und der junge Mann wäre heute nicht mehr am Leben. Die Hecken wachsen, sowie Zäune und Mauern. Sie sind keine Markierungen mehr. Sie sind Barrieren, Grenzen, Trennlinien zwischen denen da draußen und denen, die drin sind, weil sie Sicherheit und Eigentum geerbt haben. Die Gleichheit der Menschen, aller Menschen, wird durch sie in Frage gestellt. Mehr noch, sie wird aufgehoben. Wo die Hecken mehr werden, gibt es auch Heckenschützen. Wenn ich heute im Vorgarten des Hauses meiner Eltern stehe, blicke ich auf eine Mauer. Nachts ist es dunkel. Die Gärten der Nachbarn, in denen wir einst gespielt hatten, sind verwaist. Die Alarmanlagen an den Fenstern blinken durch die Nacht. Und manchmal, wenn sich eine Katze auf die Mauer wagt und durch die Gärten schleicht, dann leuchten die Bewegungsmelder um die Wette. Dann wird ein Vorgarten nach dem anderen taghell, als würde sie auf einer Bühne durch das Licht der Scheinwerfer tanzen. Eine Bühne ohne Publikum. Denn niemand ist mehr draußen.
Die Hecke. Essay von Barbara Kaufmann. Mit Lena Drieschner und Anne Müller. Technische Realisation Robin Zwirner. Regie Andrea Leclerc. Redaktion Mareike Mage. Produktion Südwestrundfunk 2024.